auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
London Calling, der erste Podcast hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de aus London von den ATP Finals. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Jo, hallo Andreas.
Wir haben es mal wieder ein bisschen anders gemacht. Ich bin in London, du bist nicht in der Heimat, aber du bist nicht in London. Wir werden in dieser Woche ein Daily von den ATP Finals trotzdem haben.
Absolut. Meine Heimat verschiebt sich ja immer ein bisschen. Gucken, wo sie in ein paar Monaten ist. Aber ich bin nicht direkt in London zurzeit, aber auf jeden Fall mit zwei wachen Augen dabei und als Unterstützung für all das, was du beobachtest und mitbekommst und hörst in London.
Genau, die ATP Finals, der letzte Höhepunkt bei den Herren vor dem Davis Cup Finale, was nächste Woche noch stattfinden wird. Aber da bin ich jetzt bis zum Ende, bis zum Finale, und da wollen wir mal euch in einem Daily darüber informieren, weil es ist gut besetzt, es sind gute Geschichten dabei und wir hoffen, dass es auch gute Matches geben wird. Aber Philipp, das ist nicht das Einzige, was wir heute noch hier vorhaben, in diesem ersten Daily quasi, in diesem XXL Daily.
Genau, wir sprechen noch über die Ereignisse der letzten Woche. Wir sprechen über die Next-Gen-Finals, also das Jahresendturnier der Unter- und bis 21-Jährigen, das von Stefanos Tsitsipas gewonnen wurde, über ein durchaus spektakuläres Fed-Cup-Finale, obwohl es klar in die Tschechien ging, aber zwischendrin wirklich einige spannende Wendungen genommen hat. Und dann haben wir noch ein paar News, unter anderem gibt es eine Trennung zu vermelden bei Simona Halep und ihrem Coach, und Lucy Shafajova ist zurückgetreten. Und wie die ausspricht oder wie man die ausspricht, was die alles gemacht hat, das kommt dann ganz am Ende unserer Sendung.
Also wir haben eine ganze Menge vor, aber wir wollen natürlich mit den ATP Finals anfangen, weil die haben heute die ersten vier Matches gehabt, zwei Einzelmatches, zwei Doppelmatches, und wir müssen natürlich über die größte Geschichte des heutigen Tages sprechen. Das ist nämlich die Niederlage von Roger Federer gegen Kei Nishikori. Roger Federer war hier eigentlich angetreten, er wollte gewinnen, beziehungsweise er will es wahrscheinlich immer noch, aber er ist als einer der großen Favoriten angetreten und trotzdem war man sich über die Form nicht so ganz sicher. Nishikori hatte einen fantastischen Herbst, er ist ja quasi zuletzt noch auf diesen Zug nach London aufgesprungen und hatte wirklich gute Ergebnisse. Das ganz große Ergebnis fehlte, aber er hat wirklich solide bis richtig, richtig gut gespielt, und er hat heute ein Match gewonnen mit 6:3, 7:6. Was zu den Schwächeren gehört, was ich in den letzten Jahren von Roger Federer dann auch gesehen habe. Das soll die Leistung von Nishikori gar nicht abtun, aber das war heute in meinen Augen ein sehr unterdurchschnittliches Match. Wie hast du es am Fernseher mitbekommen oder beziehungsweise am Stream? Weil hier gab es nämlich vor Ort dann auch etwas geteilte Meinungen über das Match.
Ich fand den Kontrast interessant. Es bleibt natürlich die Leistung. Und die Leistung, die wir von ihm gesehen haben, und wir erinnern uns, das war schon immer bei Federer so sehr an seine Fehler, und wenn er dann eben wirklich diese Shanks drin hat, also diese Bälle irgendwie ins Publikum schlägt oder sie ihm vom Schläger rutschen, da erinnern wir uns meiner Meinung nach bei ihm mehr dran, als es bei anderen Spielern tun würden, einfach weil der Standard, den er über die letzten anderthalb Jahrzehnte gesetzt hat, so hoch ist. Generell fand ich aber auch, dass seine Leistung eher schwach war, und dann kontrastiert man das aber interessanterweise mit der Statistik, die ich direkt am Matchende mir nochmal angeschaut habe. Und da sieht man, am Ende hat er 8 Punkte weniger gewonnen als Kei Nishikori. Und die 8 Punkte finden sich auch ganz einfach wieder, wenn man sich anschaut, eben alle Surf-Statistiken und so weiter. Nishikori wie Federer haben 78% der Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Und Federer hat dann aber das Äquivalent an Punkten verloren hinter dem eigenen zweiten Aufschlag. Da hatte er heute Probleme. Nishikori hat seinen zweiten Aufschlag gut beschützt. Und das war in deren Duellen eigentlich immer genau andersrum, weil Nishikori den schwächsten zweiten Aufschlag in den Top 10, vielleicht sogar in den Top 20 hat und hatte über Jahre. Und den konnte Federer immer wieder angreifen, auch wenn er jetzt natürlich nicht so der hyperaggressive Returnierer ist. Aber er war da dann einfach in der Lage, Nishikori in Ball Ballwechsel zu verwickeln, die der nicht wollte. Und auf der anderen Seite war Federer in der Lage, trotz des fantastischen Rückschlags, den Nishikori hat, seinen zweiten Aufschlag besser zu beschützen gegen den Nishikori. Und heute ist ihm das nicht gelungen. Und auf der anderen Seite konnte er den zweiten Aufschlag von Nishikori nicht angreifen. Und das ist so ein bisschen die pure Mathematik oder einfach am Ende so ein bisschen die Fakten des Ganzen. Und das wird dann aber trotzdem kontrastiert mit der Leistung, die nicht gepasst hat und generell so einem unrunden Eindruck. Und da ist jetzt halt wirklich die Frage, waren die Erwartungen zu hoch oder war es jetzt einfach mal so, dass sich hier mathematisch was umgedreht hat, was sonst ein bisschen immer eher in die Federer-Richtung gekippt ist?
Also ich bin ehrlich, ich fand das Match insgesamt heute ganz schwach. Vor allen Dingen der erste Satz war eher wenig anschauenswert. Beide mit vielen Fehlern, beide mit vielen Return-Fehlern, haben mit dem Aufschlag Probleme gehabt, der bei beiden unterdurchschnittlich kam. Das hat sich erst im zweiten Satz so ein bisschen gebessert. Und Roger Federer hat nie den Eindruck gemacht, als sei er in irgendeiner Weise, als fühle er sich in irgendeiner Weise wohl auf diesem Platz. Er hat hinterher dann auch gesagt, ja, es ist ein bisschen langsamer als in den letzten Wochen gewesen und ich war ein bisschen nervös und ich wusste nicht so richtig, wie ich mich anstellen soll hier auf dem Platz. Aber es sah nie so aus, als würde er sich richtig wohlfühlen. Und wie gesagt, der erste Satz, den hätte er eigentlich dann immer noch gewinnen müssen. Ich habe die ganze Zeit eigentlich gedacht, ja, der wird schon das Break machen. Aber er machte es einfach nicht. Und im Tiebreak, da zog dann Kei Nishikori sein Niveau an und machte dann wirklich den Sack zu. Und das wirklich auf gute Art und Weise. Das war die einzig, meiner Meinung nach, wirklich sehenswerte Phase in diesem ersten Satz.
Ja, vor allem, weil wir es nicht von Nishikori kennen. Und es ist ja immer spannend, wenn in einem Sportereignis was passiert, was wir so häufig nicht gesehen haben. Wir wissen, Nishikori ist ein fantastischer Spieler und hat die beste Bilanz in Entscheidungssätzen, die wir in der Open Era gesehen haben. Das Ding ist, gegen die ganz großen Namen tendiert er dazu, in entscheidenden Momenten einfach wegzufallen, weil er sich auf sein Surf nicht verlassen kann, weil er doch vielleicht ein paar leichte Fehler drin hat, weil sein Rhythmus eben nicht mehr auf, oder seine rhythmischen Schläge nicht mehr auf der Linie, sondern neben der Linie landen. Und ich muss dir zustimmen. Für mich die spannendste Phase des Matches war von, sagen wir mal, 5-5 im ersten Satz bis zur Entscheidung. Und da sah es ja schon so aus, als wenn Federer in diesem Spiel, ich glaube, es war bei 6-5 Aufschlag, 6-5 Federer Aufschlag Nishikori, wo er zumindest wieder am Break geschnuppert hat und hätte sich holen können. Aber Nishikori, muss man dann halt auch einfach sagen, hat die Nerven behalten, hat dazu noch diesen ja, sehr spektakulären Schlag drin gehabt bei 0-30, wo Federer eigentlich einen sehr guten, flachen Return reinbekommt und hält nur noch den Schlag gegen. Ball geht rein und dann hat Federer eben ein bisschen überdreht, hat die Chance nicht genutzt. Nishikori hat ihn ausmanövriert und dann wirklich diesen sehr guten Tiebreak gespielt. Und das ist es ja so ein bisschen, was viele an Nishikori frustriert. Er hat diese sehr spektakuläre Art und Weise zu spielen, aber er tendiert dazu, solche Matches zu verlieren. Und hier hat das mit Fortune und mit Können geschafft, den ersten Satz Federer so ein bisschen aus den Händen zu reißen. Und den zweiten konnte er dann relativ souverän nach Hause bringen.
Ja, der zweite Satz ist schnell erzählt. Erst gab es einen Austausch von zwei Breaks. Erst hatte Federer das Break gemacht, dann kam Nishikori mit dem Rebreak sofort. Und dann machte Nishikori bei 3-2 das Break, das entscheidende Break, und transportierte das bis zum 6-3. Und die Statistik, die ich im Moment mit am interessantesten finde, ist, dass Roger Federer seit Februar kein Match mehr gegen einen Top-10-Spieler gewonnen hat und insgesamt von den Spielern, die jetzt bei den ATP-Finals sind, insgesamt am wenigsten Matches gegen Top-10-Spieler in diesem Jahr gewonnen hat, nämlich erst 2. Nishikori hat schon 6 gewonnen in diesem Jahr gegen Top-10-Spieler, jetzt das 7. Match. Das ist eine bemerkenswerte Statistik.
Ja, die kam ja schon mal auf in Basel, wo Marius Kopil in einer Woche so viele Top-10-Matches gewonnen hat wie Federer im ganzen Jahr. Sowas ist natürlich immer so ein bisschen ein Zufall, einfach weil er nicht so viele Top-10-Matches gespielt hat. Das dürfte Nummer 6 oder 7 wahrscheinlich gewesen sein, ne? Und von daher, überragend viele hat er in diesem Jahr nicht gespielt und manche wird er immer verlieren, wie jeder Spieler. Aber es passt natürlich so ein bisschen zu dem Eindruck, den sein Spiel vermittelt hat. Und das war nicht unbedingt, dass er harmlos geworden ist, aber sein Spiel über die letzten anderthalb Jahrzehnte war aufgebaut um dieses extrem starke Serve und die Vorhand, mit der er alles dominieren konnte. Und die Vorhand hat so ein bisschen weniger Pep drin gehabt, war nicht ganz präzise zwischendrin gewesen. Die Präzision war dann wieder da in Basel und in Paris. Aber es fehlte immer noch so ein bisschen das letzte bisschen Power. Und gegen einen Nishikori kann eine Power natürlich zum Beispiel nicht schaden. Präzision hilft gegen fast jeden Spieler, aber Nishikori ist so schnell, der buddelt so viel zurück. Da muss man halt auch einfach manchmal durch die Abwehr durchschlagen können. Und wenn das so ein bisschen fehlt, und das haben wir gesehen bei ihm, dass es im Moment ein bisschen fehlt bei Federer, dann kann es da vielleicht auch schon mal ein bisschen problematisch besser werden. Und jetzt ist natürlich sowieso die interessante Frage, und die haben wir schon immer wieder aufgegriffen und sie ist für uns alle nicht zu beantworten, ist Federer jetzt einfach langsam wirklich auf dem Weg nach unten und ist vielleicht vom Niveau her eher die Nummer, sagen wir mal, 13 in der Welt? Oder ist es jetzt eher wieder mal ein 2, 3, 4, 5 Monate Gewackel und Anfang nächsten Jahres in Australien ist er wieder Top-Favorit Nummer 2 neben Djokovic? Und da wird uns diese Woche wahrscheinlich schon ein bisschen was verraten, denn er kriegt ja so leichte Gegner nicht in den nächsten Tagen.
Ja, als nächstes wird er nämlich gegen Dominic Thiem spielen und das am Dienstagabend. Aber eins noch, ich habe schon wieder das Gefühl, dass er vielleicht verletzt ist und das nur nicht erzählt. Wie Tiere in der Wilden, in der Wildnis, die erzählen es auch keinem, wenn sie verletzt sind.
Jo, ich würde es auch nicht tun. es ist vielleicht, das, also ich meine, da gibt es ja so zwei Schulen drüber. Das eine ist natürlich, es gibt erstmal eine Runde Mitleid, wenn man es erzählt, aber langfristig oder auch mittelfristig bringt es nichts. Und Federer hat nur ein Ziel, er will gewinnen. Und warum soll er dann hingehen und Leuten erzählen, es zwickt vielleicht da, sagen wir jetzt mal, in der linken Leiste. Und dann schickt ihn jeder mit flachen Rückhänden in die Ecke rein und er muss da wirklich jedes Mal ganz tief rein. Da hat er auch keine Lust drauf. Von daher absolut verständlich, dass er das nicht groß rum erzählen gilt, aber es wäre dann auch nicht überraschend, wenn wir es noch im Tagi-Jahresend-Interview erfahren, wenn er doch noch irgendwo angeschlagen war.
Ja, also auf jeden Fall hat Kei Nishikori das Match jetzt mit 7-6 und 6-3 gewonnen und ist jetzt erstmal in einer sehr guten Position und trifft am Dienstag im Match der Sieger dieses Tages heute auf Kevin Anderson. Der hat heute nämlich in 2 Sätzen gegen Dominic Thiem gewonnen. Gegen Dominic Thiem war die Bilanz vor den letzten 2 Matches zu 0 für Kevin Anderson. Er hat nur die letzten beiden Matches verloren, unter anderem bei den US Open, wo Thiem damals sehr, sehr stark gespielt hat. Heute war es eigentlich so ein Match, Anderson hatte den stärkeren Start, da brauchte Thiem so ein bisschen, dann lag er schnell 4-1 zurück, hat den ersten Satz mit 6-3 gewonnen und der zweite war eine völlige 50-50 Nummer, die am Ende Kevin Anderson mit 12-10 im Tiebreak für sich entschieden hat und wo das Match jederzeit hätte auch zur anderen Seite ausschlagen können. Ging es dir ähnlich?
Ja, war ein sehr interessantes Match, vor allem im Kontext des US Open Matches, wo Thiem eben uns zum ersten Mal so eine Rafael Nadal-Taktik zeigte bei den US Open, mit der Nadal eben in den letzten paar Jahren sehr erfolgreich war bei den US Open, dieses sehr weit hinten stehen und den Return für sich nutzen und die Power für sich nutzen und den langsamen oder vergleichsweise langsamen und hochabspringenden Belag für sich zu nutzen, um wirklich so ein bisschen fast einen Sandcourt draus zu machen. Und das war das erste Match bei den US Open, wo man das Gefühl bekam, ui, Dominic Thiem wendet hier dieselbe Taktik an, besiegt hier einen Kevin Anderson auf ähnliche Weise, wie es Nadal gemacht hat im US Open Finale 2017 und dann trafen Thiem und Nadal ja auch aufeinander in diesem absolut spektakulären Match. Und das war so ein bisschen die Vorgeschichte dieses spektakulären Matches, weil auf einmal klar war, hups, die Decke ist ganz schön angestiegen für jemand wie Dominic Thiem. So, das ist die Vorgeschichte, dann kommen wir heute rein und Kevin Anderson spielt einen fantastischen ersten Satz, schlägt sehr gut auf, ist dann auch jedes Mal einfach selbstbewusst genug gewesen, wenn er irgendwo eine Chance sah, kurzer Ball, Ball ans Netz, Ball, den er mit der Vorhand irgendwo unterbringen kann, bei jedem dieser Schläge mutig genug, das alles unterzubringen, den Satz gewonnen, hat aber im Endeffekt mit seinem Return. Und da hat er einen sehr großen Sprung gemacht in den letzten 2 Jahren. Und da hatte dann die ATP auch eine Statistik oder der World Feed eine Statistik drin, wie tief er in der Lage war, diese Returns unterzubringen. Tief und zentral und mit wirklich harter oder großer Geschwindigkeit. Und das war sehr beeindruckend von ihm gespielt in diesem ersten Satz. Im zweiten hat sich Thiem ein bisschen angepasst, hat den Court ein bisschen breiter gemacht, hat selber eine bessere Return-Position gefunden, hat mehr Schläge zurückbekommen. Und da hat man gesehen, von der Grundlinie nehmen die beiden sich so viel nicht. Hart schlagen können sie beide, präzise schlagen können sie auch. Thiem hat ein bisschen mehr Spin drin, auch wenn er hier nicht so viel hilft. Also das war dann eine hochinteressante Geschichte in diesem zweiten Satz und der war ja dann wirklich komplett offen und hätte im Tiebreak definitiv zu Thiem kippen können und Thiem wird sich wie Federer ärgern, dass er in 2 Sätzen verloren hat, denn das kann am Ende der Woche natürlich kosten, den Halbfinaleinzug. Aber es war, gerade der zweite Tiebreak war hohe Unterhaltung und der erste Satz von Anderson war die beste Leistung, die wir heute gesehen haben.
Ja, das möchte ich unterstreichen und was ich bei Anderson wirklich bemerkenswert finde, ist, dass man ihm in den letzten anderthalb Jahren beim Besserwerden richtig zuschauen konnte. Er war vorher, war vielleicht ein bisschen eindimensional, er hatte zwar seinen guten Aufschlag, er hat sich gut bewegt, aber insgesamt war das Spiel noch etwas unausgegoren. Du hast es jetzt auch gerade gesagt, er hat diesen Return dazu bekommen, die Grundschläge sind stärker geworden, er kommt auch in den Rallyes zurecht mit Spielern, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, die vielleicht ein bisschen noch beweglicher sind als er. Und das Spiel ist insgesamt ausgewogener von Kevin Anderson geworden, habe ich das Gefühl.
Ja, man schaut sich's an und überlegt sich, was wäre zum Beispiel ein Thomas Berdych irgendwann mal möglich gewesen, ja. der viel bessere Voraussetzungen hat als Anderson, aber ein nicht so unähnliches Spiel, der sich halt nur nicht wirklich ans Netz getraut hat, der nicht so große Fortschritte gemacht hat beim Return. Und die beiden haben ja häufig gegeneinander gespielt. Berdych dominiert das Head-to-Head total. Und man würde auch annehmen, er müsste eigentlich die bessere Karriere haben, aber Anderson ist mit 7 Meilenstiefeln ihm zumindest, was die Höhepunkte der Karriere angeht, oder steht ihm im Rücken. Und das ist sehr spannend, wie Anderson das geschafft hat und wie methodisch Anderson eben auch wirklich vorgeht. Dahingehend bis hin zu den Huntigern, wie er die für sich einsetzt. Das war ja auch ein Thema in den letzten Tagen. Und er weiß exakt, was er macht. Er geht sehr präzise und methodisch dabei vor und er hat Erfolg. Und ganz ernsthaft, er ist unter Umständen im Moment hier der Gruppenfavorit. Ich traue ihm einen Sieg gegen Federer zu. Ich würde ihm auch einen Sieg gegen Nishikori zutrauen. Im Endeffekt ist die Gruppe gerade total offen. Aber dieser Zweisatzsieg, der wird ihm definitiv helfen.
Wir hören noch mal rein, gerade was Dominic Thiem gesagt hat zu der Niederlage heute gegen Kevin Anderson.
I didn't have a good start. I mean, at the beginning I was trying to return on a similar position than in New York and was not working out at all. I mean, I had no chance basically in the first set to break him, and me myself, I was in trouble so almost every service game. So the first set was not really good, and then the second one was a very good set of tennis, I would say, and was just one little ball here and there why I lost at the end.
Thiem machte keinen unzufriedenen Eindruck. Hat gesagt, im zweiten Satz habe ich echt gut gespielt und es ist so, dass ich, wenn ich diese Leistung im zweiten Satz weiterführen kann, dann sehe ich noch gute Chancen hier für mich aufs Halbfinale. Und er hat dann auch nochmal dieses Round-Robin-Format erwähnt und dann gesagt, ja, wenn ich hier in der ersten Runde ausgeschieden wäre, wäre ich natürlich deutlich enttäuschter als jetzt, wo ich das noch alles zurechtbiegen kann. Und wie gesagt, das war eine ordentliche Leistung von den Dominic Thiem. Das haben wir schon deutlich schwächer gesehen, gerade auf Hartplatz in der Halle.
Ich denke, er hat bei seiner Aussage noch damit gerechnet, dass Federer gewinnt.
Ja, davon bin ich
auch.
Das ist
natürlich ein bisschen bitter. Aber ich sehe seine Leistung auch nicht so schlecht. Wo es am zweiten, also er hat, finde ich, seit Sommer 2 relativ offensichtliche Probleme immer wieder gehabt. Das eine war, der Aufschlag kam manchmal nicht so dominant, wie er wollte. Das war heute auch im ersten Satz der Fall. Im zweiten hat er das dann wesentlich besser gestellt. Und das andere, Return ist total hopp oder top. Mal sitzt es, mal hat er einen richtig guten Tag und ist da in der Lage, einfach sehr viel zurückzubekommen und die Rallyes dann schon mit Physis zu dominieren. Und manchmal der Tage, wo er extrem wenig zurückbekommt. Und er hatte heute den ersten Satz, wo es wirklich nicht so gut saß, und den zweiten, wo er es besser gemacht hat, bis auf den Tiebreak, wo er dann die entscheidenden Punkte hatte. Und man dachte, okay, einer der Returns, den du jetzt nicht zurückbekommen hast, den hättest du vielleicht ins Feld bekommen und Anderson wäre unter Umständen nervös genug gewesen. Und dann hätte er jetzt wenigstens den Satz und sagen wir, Anderson gewinnt am Ende 3 Matches oder Nishikori und die anderen 3 stehen bei 1-2, dann wäre so ein gewonnener Satz natürlich schon mal die halbe Miete gewesen. Er hat es nicht geschafft. Ich traue ihm gegen Federer was zu, vor allem wenn Federer so schwach spielt wie jetzt. Trotzdem wird er wahrscheinlich gehofft haben, dass Federer gewinnt und er das dann irgendwie über den Weg noch für sich deichseln könnte.
Davon gehe ich tatsächlich auch aus, dass er gesagt hat, Mensch, Federer gewinnt da sowieso gegen Nishikori, das hat er bis jetzt immer gemacht und das macht er jetzt auch. Also von daher, das ist vielleicht dann auch ein bisschen blöd gelaufen dann für Dominic Thiem. Dominic Thiem hat das Match in 2 Sätzen verloren, Roger Federer hat in 2 Sätzen verloren und das waren die beiden Einzel. Die beiden Doppel heute waren, das eine war hochinteressant, zwischen Jamie Murray und Bruno Soares auf der einen Seite und Raven Klaassen und Michael Venus auf der anderen Seite. Das wurde sehr, sehr, das war sehr, sehr lange für ein Match, was mit No-Ad-Regel funktioniert, was mit einem Tiebreak, mit einem Champions-Tiebreak im dritten Satz funktioniert. 7-6, 4-6, 10-5 am Ende für Jamie Murray und Bruno Soares im ersten Match des Tages beziehungsweise im ersten Match dieses Turniers. Und dann haben die beiden Kolumbianer Cabal und Ferrer gegen Nikola Mektic und Alexander Payer in 2 Sätzen gewonnen. 6-3 und 6-4. Da haben sich die beiden ja Favoriten laut Setzliste durchgesetzt. Aber wie gesagt, Murray Soares gegen Raven Klaassen und Michael Venus, das war eine hochinteressante Geschichte heute.
Ja, und heute war Südafrika-Nachmittag bei den World Tour Finals. Das ist auch noch nicht so häufig passiert, denn Raven Klaassen kommt aus Südafrika und Michael Venus aus Neuseeland. Auch jetzt nicht so eine Tennisnation, die so häufig präsent ist. Und Mari Soares, beides ist ja so eins dieser Paare, was schon so lange zusammen ist und damals diesen fantastischen Start hat. Und es war zu erwarten gewesen, meine Güte, die beiden könnten wirklich so ein bisschen das dominieren in den nächsten Jahren. Die ergänzen sich so schön und sie haben zwischendrin immer sehr tolle Resultate. Und dann haben sie Resultate, die eben nicht so passen. Und trotzdem sind sie hier natürlich so ein bisschen Publikumslieblinge. Soares ist jemand, der sehr präsent ist in sozialen Medien, sich auch sehr schlau verkauft. Und Murray, klar, ist einer der Murray-Brüder. Trotz so viel internationaler Zuschauer und Zuschauerinnen sind wir immer noch in London und sind sicherlich so ein bisschen die Publikumslieblinge der ganzen Veranstaltung. Und ich traue ihnen auch zu, auf dem Belag da auf jeden Fall was für sich zu entscheiden. Und Cabal Ferrar, das sind so ein bisschen fast die Äquivalente von Kevin Anderson. Auch schon so lange dabei, immer solide Arbeiter gewesen, auch mal relativ weit gekommen bei einem Grand-Slam-Turnier, aber es hat immer so das große Resultat gefehlt. Und auf einmal hauen sie einen raus. Ich glaube, bei den Australian Open standen sie im Finale und seitdem haben sie wirklich gutes, konstantes Tennis gespielt und es ist nicht unmöglich, dass sie sich 2-3 Jahre noch in den Top 10 halten, so wie Kevin Anderson es wahrscheinlich auch noch wird können tun.
Ja, und wir haben das als Abschluss des Tags 1 morgen. Tag 2, erstmal Rach Pavic, die an 1 gesetzten hier im Doppel gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut. Davon verspreche ich mir eine ganze Menge, weil ich glaube, das könnte ein richtig gutes Doppel werden, beide in guter Form. Alexander Zverev gegen Marin Cilic danach. Dann um 18 Uhr auch ein sehr, sehr tolles Doppel. Lukas Kubot, Marcelo Melo gegen Mike Bryan und Jack Sock und am Abend Novak Djokovic gegen John Isner. Philipp, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Match von Alexander Zverev gegen Marin Cilic morgen. Es ist so ein bisschen, ja, es könnte eine Vorentscheidung Platz 2 in der Gruppe sein, wenn man mal davon ausgeht, dass Novak Djokovic im Moment nicht so richtig zu besiegen ist.
Und halt mit John Isner aber eine total Wildcard in der Gruppe ist. Isner traue ich am ehesten von den dreien zu, Djokovic hier zu schlagen. Nicht, weil er der Beste von den drei Spielern ist, aber weil er natürlich so ein bisschen Lotto spielen kann, selbst mit dem Novak Djokovic. Und wenn er morgen einen absoluten Bombentag oder einen totalen tollen Tag beim Aufschlag erwischt und dann irgendwie im dritten Tiebreak Djokovic besiegt, dann ist die Gruppe natürlich auf einmal ganz offen. Und dann ist es extrem wichtig, wer Zverev gegen Cilic gewonnen hat. Ich würde normalerweise Zverev vorne sehen, von der Form her, auch vom Matchup her. Es liegt ihm ganz gut gegen Cilic. Aber er hatte jetzt natürlich in den letzten Wochen immer mal so ein oder zwei Matches in der Woche drin, die nicht so gesessen haben. Das kann er sich hier in so einem Wettbewerb erlauben, aber er wird trotzdem wirklich gegen Cilic gewinnen wollen, weil Isner ist hier so ein bisschen die Wildcard, an der er sich wird auch vorbeischieben müssen, um ins Halbfinale zu kommen.
Das wird eine sehr interessante Geschichte morgen. Ich glaube auch, dass das insgesamt ein sehr interessanter Tag werden wird, weil ich freue mich auch auf Djokovic gegen Isner. Die beiden Doppel werden toll morgen. Also morgen gibt es eine ganze Menge zu besprechen, beziehungsweise heute, wenn ihr den Podcast jetzt erst hört. Auf jeden Fall, das war es heute erstmal für Tag 1. Wir haben allerdings noch eine ganze Menge zu besprechen, unter anderem die Next-Gen-Finals und dann auch den Fed Cup, den es in der letzten Woche gab. Und darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Hannover liegt. Die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Coulthard.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
In der letzten Woche gab es das Next-Gen ATP-Finale. Die 8 besten Spieler unter 21 Jahre oder bis 21 Jahre trafen aufeinander in 2 Vierergruppen, ähnlich wie das ATP-Finale, was wir jetzt in dieser Woche dann in London erleben werden, und haben ihren besten Jungprofi quasi ausgespielt. 7 Spieler haben sich sportlich qualifiziert. Ein Spieler kam aus Italien noch dazu, der Liam Caruana heißt er, der sich dann als quasi Wildcard-Spieler für dieses Turnier qualifiziert hatte. Wir haben die 2. Auflage erlebt, Philipp. Wir haben letztes Jahr schon ausführlicher darüber gesprochen, über Format etc. Es wird Best of 5 gespielt, bis 4 gehen die Sätze, dann ein paar andere Regeln werden noch angepasst. Ich hatte das Gefühl, es hat so ein bisschen eine Etablierung stattgefunden in diesem Turnier. Wie ging es dir da in dieser Woche?
Jetzt ganz persönlich aus meiner Sicht, ich finde das Format immer noch spannend. Ich denke, es tut dem Herrentennis auch gut, gerade nach der langen Zeit, wo wir jetzt so eine Fokussierung auf 3-4 Spieler hatten und dann so ein bisschen den Supporting-Cast außenrum, ist es sicherlich nicht schlecht, neue Gesichter wirklich auf diese Weise nochmal einzuführen und ihnen nochmal eine ganz breite Bühne zu geben. Das Turnier selbst, dieses Mal muss ich zugeben, einfach ein bisschen an mir nicht unbedingt vorbeigelaufen, aber mir hat so ein bisschen der letzte Reiz gefehlt. Ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass es keine Weltranglistenpunkte gab. Es war in dem Sinne eine Exhibition, obwohl die Spieler offensichtlich gewinnen wollten. Das hat man gerade in den letzten 4 Matches oder in den Halbfinals und dann den beiden Platzierungsspielen gesehen. Trotzdem fehlte mir so ein bisschen das letzte Flair, was ein normales Turnier für mich persönlich hat.
Also man muss sich ja schon so ein bisschen darauf einlassen, auf dieses Turnier. Und das habe ich versucht in dieser Woche. Und was du gerade eben gesagt hast, keine Weltranglistenpunkte und dadurch ist es ein bisschen dran vorbeigegangen. Kevin Anderson wurde zum Beispiel in seinem Match oder nach seinem Match gegen Dominic Thiem auch zu diesem Next Gen angesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein, was er dazu gesagt hat. Fand ich ganz interessant.
You know, firstly, I think the Next Gen has been a terrific initiative. I mean, last year, I forget what the name was, but I know it won one of the best new initiatives in the sporting world, which is great to see, and another successful event here. I think if you're awarding it points-wise, I think it's a little bit tough because it's limited from an age standpoint, so I don't think giving it points right now, maybe that's something we'll have to discuss further. And I think obviously with the points is maybe the deciding factor, how official. I mean, I know counting guys head-to-head records, and it's amazing and it's great to see for the sport watching this year how into it the players were. So hopefully it will grow and grow. I guess in terms of the points, I think that's something we'll probably still have to think about. And my biggest concern would be that it's not open to everybody. I mean, here it's this event is open to everybody. If you qualify, it's not based on age, it's based on ranking.
Kevin Anderson hat, wie gesagt, er hat gesagt, es ist alles in Ordnung, er findet das gut etc. Weltranglistenpunkte, dass es die dafür nicht gibt, ist eventuell dann nicht so gut, weil man sich sportlich eigentlich nicht qualifizieren kann, beziehungsweise weil es nicht für alle offen ist. Ähnlich oder nicht so wie die ATP-Finals, wo es eigentlich für jeden offen ist, wer sich sportlich dafür qualifiziert. Und deswegen fand ich die Aussage ganz interessant, die haben wir dann noch mit reingenommen. Ich persönlich, wie gesagt, fand, dass das Turnier so ein bisschen eine Etablierung geschafft hat. Und was es dieses Jahr wieder gezeigt hat, meiner Meinung nach, sind aufregende Spieler. Alex de Minaur und Stefanos Tsitsipas, die das Finale gespielt haben, waren sehr aufregende Spieler. Dann hattest du mit Jaume Munar jemanden dabei, der ins Halbfinale gekommen ist. Francis Tiafoe, der ist eventuell etwas hat locker angehen lassen in diesem Jahr, unter anderem Rublev und Taylor Fritz, die durchaus das Feld dann auch noch gut komplettiert haben. Der Einzige, der eigentlich gefehlt hat, das war Denis Shapovalov.
Ja, und natürlich Alexander Zverev, den wir nicht vergessen dürfen, der hier eigentlich auch noch spielen könnte. Neben Shapovalov und Tsitsipas sicherlich der interessanteste Spieler auch gewesen wäre. Für mich war es hier so, wir hatten einen Spieler, obwohl er sich zwischendrin ein bisschen schwer tat, der besser einfach als der Rest war. Das ist Tsitsipas, bei dem man, denke ich, sehen kann, dass er hier zumindest im Moment aus dem Feld wahrscheinlich die höchsten Höhen wird erreichen können. Natürlich, wir haben schon häufig darüber gesprochen, es fehlen ihm noch einige Sachen oder es ist überall was zu sehen, was er verbessern könnte, aber die Höhen, die er wahrscheinlich wird erreichen können, die erscheinen im Moment spektakulär hoch. Und dann hatten wir zwei Spieler mit Alex de Minaur und Andrei Rublev, die auf hohem Niveau unterwegs waren, von denen man, denke ich, auch sehr gut sehen kann, was dort möglich ist in den nächsten Jahren. Ich meine, de Minaur muss seinen Körper wahrscheinlich noch mit ein paar Muskeln ausfüllen, muss vielleicht noch ein bisschen aggressiver werden, um den Sprung ganz weit nach oben zu schaffen. Aber auch da beeindruckend. Rublev, der zweite Aufschlag, ist eine Katastrophe. Ich glaube, da muss man nicht drum herum reden. Alles andere ist auf sehr hohem Niveau teils unterwegs. Sein Grundlinienspiel ist das, zumindest teilweise von einem Top-10-Spieler. Und es sind sicherlich zwei, die ganz weit nach oben kommen können. Und wir hatten vorher ein bisschen über Munar gesprochen, waren beide so ein bisschen, fällt hier fast raus. Muss man dann aber auch sagen, hat sich wirklich gut verkauft. Gerade auch im Halbfinale gegen Dimenor hat so gut und so klug teilweise das Netz angegriffen, hat wirklich ein feines Händchen vorne am Netz, hat ein taktisch kluges Match gespielt, aber war am Ende einfach ein bisschen schwächer als Dimenor. Und trotzdem ist zu sehen, dass er wahrscheinlich in der Lage sein könnte, in den nächsten Jahren gerade auf dem Sand eine gewisse Rolle zu spielen. Und dann, ja, Tiafoe, du hast gesagt, er hat es vielleicht eher ein bisschen lockerer angehen lassen. Hubert Hurkacz, mit dem wir ja mal ausführlich, glaube ich, vor zwei Jahren gesprochen hatten. Ja. Als er damals mit den Polen den Davis Cup in Deutschland bestritten hat. Und der hat in diesem Jahr einen ordentlichen Sprung gemacht. Ich bin sehr gespannt, wo es für ihn einst hingehen wird. Fritz war vielleicht so ein bisschen die Enttäuschung, generell so ein bisschen die Enttäuschung in diesem Jahr. Und dann Caruana, so spricht man ihn aus, ja, oder? Ich habe so viel nicht von ihm gesehen, aber was ich mitbekommen habe, waren die Leute durchaus ganz angetan von seiner Leistung.
Ja, er hat ja durchaus auch für Stimmung gesorgt zwischendurch. Das Einzige, was ich auch im zweiten Jahr noch nicht so richtig mit klarkomme, ist die Zählweise tatsächlich bis vier. Es gab viel zu viele Sätze, die im Tiebreak entschieden worden sind. Es gibt natürlich sehr schnell einen Spannungsmoment mit dem Tiebreak, aber dieses Match kann sich gar nicht so richtig entwickeln, finde ich, beziehungsweise fand ich. Es hat immer mal wieder Regeländerungen in verschiedenen Sportarten gegeben. Tischtennis ist zum Beispiel eine Sache, die haben von 21 auf 11 sind die runtergegangen. Aber da ist das Spannungsmoment einfach erhöht worden. Hier habe ich das Gefühl gehabt, konnten sich die Matches gar nicht so richtig entwickeln. Auch wenn die Protagonisten alles versucht haben, um das Ding wirklich interessant werden zu lassen und dann auch wirklich den Eindruck gemacht haben, als seien sie wirklich sehr, sehr beschäftigt mit diesem Turnier, so richtig gut gefallen an diesem Format kann ich noch nicht finden.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Es hat wenig Raum zum Atmen. Ja. Es gibt wenig Zeit für ein Match, halt auch einfach entweder mal zur Ruhe zu kommen oder eben zwischendrin, vor allem weil auch das No-Ad-Scoring hier genutzt wird, halt auch einfach mal ein Spiel zum Beispiel irgendwo am Anfang des Satzes zu haben, wo es halt mal 5, 6, 7 Minuten dauert, was ja dann so ein kleiner Kampf ist, aber eben auch ein Ankommen für beide Spieler oder Spielerinnen im Match. Und das fehlt hier sehr. Es ist halt wirklich so ein bisschen Popcorn-Tennis oder was man auch immer von modernen, in anderen Lebenszusammenhängen genommenen Phrasen dann nehmen will. Es ist einfach eine künstliche Verknappung. Und sie ist mir persönlich zu viel. Ich sehe jetzt auch nicht so dieses Argument, was immer wieder aufgeführt wurde unter dem Motto des trägt dazu bei, dass Matches kürzer sind. Das war hier nicht der Fall. Ich habe jetzt keine absolut harten Zahlen, aber es waren hier genug Matches dabei, die knapp an die 2 Stunden rangingen. Sie haben halt einfach nur mehr Momente gehabt, die künstlich erzwungen wirkten. Mhm. Was übrigens, und das muss man sagen, der Qualität nicht abträglich war. Gerade die letzten Matches waren auf hohem Niveau unterwegs und eben, die Spieler wollten es gewinnen und das Potenzial von Sim Seining, der Spieler, ist sehr offensichtlich, aber die Regeländerungen, gut, jetzt sind sie da, ich muss sagen, ich hoffe, sie kommen nicht auf die Tour, zumindest nicht in Form der Zielweise und des No-Ad-Scoring. Das andere, ich weiß nicht, hast du diesen Videobeweis mitbekommen? Ich habe ihn nie gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Also da habe ich dann leider auch nicht wirklich was zu gefunden. Das mit dem Handtuch war natürlich schon erwähnenswert und auch auffällig. Hat dann ja nachher auch noch für ein paar Kommentare von verschiedensten Seiten gesorgt. Und das war immerhin mal eine Innovation, über die es, denke ich, nachzudenken gilt.
Also das mit dem Handtuch war ja so ein bisschen die größte Nachricht der letzten Woche. Es wird eigentlich hier jeder Spieler dann auch gefragt, was er denn von diesen Handtuchregeln etc. hält. Und Kevin Anderson hat zum Beispiel gesagt, er hätte das in sein Ritual mit reingenommen. Er sei einer derer, die es wirklich jeden Ballwechsel nutzen. Und es ist ein Teil seines Rituals geworden, Teil seiner Routine etc. Ich fand, das Towel Rack war viel zu weit weg, um in irgendeiner Weise einen Mehrwert zu generieren für die Spieler, weil da kommen die Ballkinder, kommen ihnen auf halber Strecke entgegen und es dauert dann nicht so lange. Da muss man schon dafür sorgen, meiner Meinung nach, dass das Towel Rack wirklich ganz nah dran steht oder es wirklich nur noch ein paar Punkten erst zulassen, den Besuch beim Handtuch. Also da muss man eventuell noch dran arbeiten, aber das war so ein bisschen die größte Geschichte dann auch in den letzten Wochen.
Ja, oder man lässt es halt am Ende wirklich von der Decke kommen. Ja. Das wäre wenigstens mal was Witziges. Aber so ging es ein bisschen unter. Aber es war schon interessant zu sehen, wie viele Spieler zum Beispiel, wenn ein Satz vorbei war, Richtung Bank schon aufbrachen und dann kam ihnen die Idee, ach nee, mein Handtuch liegt ja noch da hinten und sind dann doch wieder zurückgegangen. Das fiel mir einige Male auf. Und heute kam es dann ja auch wieder in unseren Twitter-Menschen auf. Kevin Anderson, der sich nach 2 Punkten gleich wieder das Handtuch geben ließ. Ich kann verstehen, dass es viele stört. Ich denke auch eben nicht, dass Schulkinder erwachsenen Menschen ein Handtuch hinterher tragen müssen und ein verschwitztes Handtuch irgendwie reichen müssen. Das ist von der Optik und auch sonst eher bedenklich, finde ich. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Lösung ist. Wahrscheinlich wollten sie schon dafür sorgen, dass sich niemand verletzt und aus Versehen da reinrennt. Oder ja, es hat auf jeden Fall zur Debatte beigetragen. Und das kann dem Tennis nie schaden, wenn so ein bisschen Bewegung eben manchmal etwas behäbigen Tennis ist.
Bewegung darf es ruhig sein. Stefanos Tsitsipas hat das auf jeden Fall gewonnen, dieses Turnier. Er hat es verdient gewonnen. Er war der beste Spieler in diesem Turnier und er hat es dann am Ende im Finale gegen Alex de Minaur gewonnen, der sich so ein bisschen auch als zweitbester Spieler hier dann erwiesen hat. Stefanos Tsitsipas hat das Turnier gewonnen. Das war die große Nachricht in der letzten Woche bei den Herren. Bei den Damen ruht der See still. Es gab letzte Woche noch ein Event und das war das Fed Cup-Finale. Das Fed Cup-Finale fand zwischen Tschechien und der USA statt und wir haben schon darüber gesprochen, dass die Amerikanerinnen ja nur quasi mit ihrer B- bzw. C-Mannschaft in dieses Turnier bzw. in dieses Spiel reingegangen waren. Und am Ende sah es so aus, bzw. am Ende gestaltete es sich so, dass es zwar ein klarer Sieg für die Tschechinnen war, aber dann auch mit einer anderen Besetzung, als man vorher gedacht hatte. Karolina Pliskova hatte eine Woche vorher abgesagt wegen einer Verletzung und Petra Kvitova hatte quasi vor der Auslosung gesagt, Mensch, ich kann nicht antreten. So war das dann doch eher eine Nummer auf Augenhöhe, weil für die Tschechinnen Barbora Strykova und Katerina Siniakova angetreten waren und für die amerikanischen Damen Sofia Kenin und Alison Risk. Man darf es nicht unterschätzen. Barbora Strykova und Katerina Siniakova sind beide Top 40 Spielerinnen, also im Einzel auch. Das ist auch noch erweiterte Weltklasse und trotzdem ist es nur das B-Team gewesen und das war dann schon eher überraschend, dass die beiden im Einzel zur Sache gekommen sind, beziehungsweise zum Einsatz gekommen sind. Und Siniakova und Strykova haben dafür gesorgt, dass die Tschechen 3-0 gewonnen haben. Und es war deutlich enger, als das Ergebnis es erkennen lässt.
Ja, war ein teilweise spektakuläres Wochenende. Ja. Gerade das dritte Match zwischen Siniakova und Kenin am Nachmittag, das konnte einiges. Hat 3 Stunden 45 Minuten gedauert. Das dürfte eine ähnliche Länge gewesen sein wie bei Simona Halep und Lauren Davis bei den Australian Open, ja, genau. Was ja 15-13 für Halep ausging. Und die Qualität war nicht so hoch wie bei Halep und Lauren Davis in diesem Match, aber es war ein sehr, sehr interessanter Kampf. Und wenn man jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen den Preis an die Hauptdarstellerin des Wochenendes verleihen will, dann denke ich, kann man den ohne Probleme an Sofia Kenin geben, die sich sehr gut verkauft hat, die immer noch gerade sich in diesem Jahr erst auf der Tour etabliert hat, die sicherlich auch noch einen gewissen Raum hat, um in ihrem eigenen Spiel zu wachsen, noch ein paar Äste ausstrecken kann, aber jetzt schon die Zähigkeit und auch die Nervenstärke von jemand hat, der sehr lange auf der Tour ist und die ist jemand wie Siniakova sehr, sehr schwer gemacht hat, aber auch Strykova, die eigentlich auf dem Belag, denke ich, klarer gegen eine Kenin gewinnen könnte. Aber Kenin hat den ersten Satz im ersten Match an sich gerissen, war dann in den nächsten beiden Sätzen ein bisschen, ziemlich schnell im Hintertreffen, weil Strykova dann auch ihren Aufschlag gefunden hat. Aber da hat sich Kenin sehr gut verkauft. Und dann im dritten Match, das war eigentlich schon ganz klar in die Richtung von Siniakova gekippt. 7-5, 4-1 kam sie zurück, lag auch im dritten Satz mit 4-1 zurück, holt das noch auf, hat nachher Matchbälle bei 5-4 und Siniakova gewinnt es trotzdem. Und das war ein Match zum Erinnern. Kein Match, in dem jetzt zwei super prominente Namen involviert waren, obwohl zumindest wahrscheinlich Siniakova einst in die Top 10 aufbrechen wird. Aber es war wahrscheinlich das, was vielen Menschen eben am Fed Cup und am Davis Cup gefällt. Es waren zwei Spielerinnen, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen und hier die Chance bekommen haben auf einen ganz großen Moment. Und den dann in Form von Siniakova nutzen konnten und kennen, die dann wirklich nachher sehr erschüttert auf der Bank saß, weil sie es nicht geschafft hat. Aber eben für mich die Spielerin des Wochenendes.
Siniakova hat eine super Leistung hier gebracht an diesem Wochenende, aber ich muss auch nochmal sagen, Sofia Kenin hat mich hier an diesem Wochenende wirklich schwer beeindruckt. Sie hat beide Matches verloren, aber in beiden Matches hat sie ihren Gegnerinnen wirklich einen großen, großen Kampf angeboten und ich glaube, sie hat so ein bisschen dem Wochenende ihren Stempel aufgedrückt und vor allen Dingen hat sie ihren Namen mal ins Gespräch gebracht für die nächsten Jahre. Weil Canyon ist, glaube ich, eine, die die große Bühne liebt und die ist wirklich da auch, ja, da auch wirklich wachsen kann an ihrer Gegnerin beziehungsweise auch am Publikum. Und sie ist schon eine für die große Show. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir von ihr in den nächsten Jahren noch sehr viel hören werden, weil man kann ja auch aus Niederlagen lernen.
Ja, wir werden sicherlich von ihr hören. Die Frage ist immer, hat sie genug entweder Wumms oder Variabilität im Spiel, um ganz nach oben zu kommen und permanent auf diesen großen Bühnen zu spielen? Vermutlich nicht. Aber ist sie so die Spielerin, die dann irgendwo zwischen 20 oder 15 und 40 in der Weltrangliste ist und die niemand in einem Grand Slam-Turnier sehen will und die dann am Ende des Jahres in 2 bis 3 Matches involviert war, an die sich alle erinnern, weil es so dramatisch war? Ja, das kann ich mir bei ihr wirklich gut vorstellen. Dafür hat sie auch das Spiel. Man sah jetzt so ein bisschen in beiden Matches, die ihr dann zum Ende hin oder sogar wirklich ganz zum Ende entglitten, dass sie sich sehr sicher fühlt, wenn sie zum Beispiel Cross geht und wenn sie lange und zäh in diesen Rallyes drin bleiben kann. Aber wenn sie dann gefordert wird, zum Beispiel die Linie entlang zu gehen, dann können Fehler passieren. Und da war eine Siniakova dann auch einfach schon ein bisschen reifer. Siniakova hat sich natürlich so in diesem Jahr ein enormes Portfolio zusammengebaut. Wir hatten schon vor 2 Jahren über sie gesprochen als potenzielle Top-10-Spielerin. Das ist, denke ich, auch immer noch sehr gut möglich. Aber sie hat auch abseits dessen einfach einen sehr guten Herbst im Einzel gehabt. Zwischendrin immer wieder beeindruckende Resultate. Im Doppel natürlich die Nummer 1 der Welt. Hier jetzt den Fed Cup, zumindest im Finale für Tschechien geholt. Da kommt halt wieder so eine richtig tschechische Karriere ums Eck. Und von denen haben wir einige gesehen, inklusive Strykova, die dann hier ihr letztes Fed Cup Wochenende bestritten hat und zurücktreten wird. Und die auch mal Teil dieser Mannschaft war, die jetzt eben 6 von 8 Titeln in den letzten 8 Jahren gewonnen hat. Und die sich auch in ihrer Karriere sehr weiterentwickelt hat, obwohl sie eben vielleicht zum Beispiel nicht die körperlichen Voraussetzungen von Kvitova und Pliskova hat.
Ich wollte es gerade noch mal sagen, die Tschechen haben 6 der letzten 8 Fed Cup Jahre gewonnen und das ist einfach eine, ja, man muss es also sagen, es ist eine Dynastie. Und wie häufig haben sie in Prag die Arena ausverkauft und wir haben es jetzt dieses Jahr, dieses Wochenende wieder gesehen, was für eine unglaubliche Stimmung. Die Leute reißen dort diese O2 Arena in Prag ab und das ist einfach bemerkenswert, was für eine Tiefe die tschechischen Tennisspielerinnen haben, was für eine Tradition das inzwischen hat. Das ist, da muss ich den, da habe ich gar nicht so viele Hüte, um die zu ziehen vor diesem tschechischen Tennis. Und es scheint nicht nachzulassen. Du hast es jetzt gerade gesagt, Siniakova kommt nach, Strykova ist zurückgetreten, Schafářová ist zurückgetreten, darüber sprechen wir gleich noch. Aber es scheint immer wieder Spielerinnen zu geben, die nachkommen. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert.
Ja, ich denke, es gibt natürlich A, eine gewisse Sporttradition in der Tschechischen Republik, B, gibt es eine Tennisinfrastruktur, C, wird die dann eben auch, glaube ich, sehr bewusst entwickelt, auf 2 Belegen, die nicht schaden können, sie im jugendlichen Repertoire zu haben. Das eine ist der Sandplatz im Sommer und das andere sind Indoor-Belege und die einen ja auch häufig herausfordern, ein bisschen schneller auf Sachen zu reagieren, vielleicht ähnlich wie auf einem Sandplatz, aber etwas anders auch kreativ zu werden. Und das zeichnet ja viele der tschechischen Spielerinnen aus, dass sie A, die Dominanz haben und auch physische wie technische Dominanz haben, um auf schnellen Belegen wirklich große Titel zu holen oder große Matches zu gewinnen und B, dass viele von ihnen eine Kreativität im Spiel drin haben. Und das ist zum Beispiel auch was eine Siniakova für mich auszeichnet. Der Aufschlag ist natürlich wirklich so ein bisschen zum Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man ihn sieht. Und da ist noch Verbesserungspotenzial drin. Auf der anderen Seite hat sie halt wirklich diese Rückhand. Sie hat eine sehr kreative Art zu denken. Sie zieht sich häufig ein bisschen runter. Auch jetzt war es ja wieder das ganze Wochenende riesiges Drama. Und auf der anderen Seite dann heute eine in dem Match, wo es dann 5-5 steht und sie liegt ganz schnell wieder, also im dritten Satz, sie liegt ganz schnell wieder 0-40 hinten, in ihrem Gesicht steht schon wieder ein Wutanfall geschrieben, trotzdem befreit sie sich, stellt auf 6-5, holt sich das Break und das ist ein bisschen, was Siniakova dann natürlich auch gemacht hat und sie wird vermutlich nicht den Kvitova oder Pliskova oder die Fackel der beiden weitertragen können auf dem ganz hohen Niveau. Aber das Karriereportfolio, wie gesagt, das ist jetzt schon reichlich gefüllt und wird wahrscheinlich noch ordentlich weitergefüllt werden in den nächsten Jahren. Und da dürften noch einige nachkommen, die ihr dann helfen werden, vielleicht eben auch diese Fed Cup-Dynastie so ein bisschen weiterzuführen.
Stefanos Tsitsipas gewinnt das Next-Gen-ATP-Finale. Tschechien gewinnt den Fed Cup. Das waren die beiden großen Turniere in dieser Woche. Wie gesagt, heute fangen die ATP-Finals an. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Gleich haben wir noch ein paar News der Woche hier bei Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Wir haben noch ein paar News der Woche, die wir euch nicht vorenthalten wollen, die wir hier dann noch besprechen möchten. Es gab zwei Coaching-Entscheidungen bei den Damen. Da ist dann mal wieder, eigentlich wie in jeder Offseason, das Coaching-Karussell voll im Gange. Wir haben sowohl von Viktoria Azarenka als auch von Simona Halep Nachrichten bekommen, in die eine und in die andere Richtung. Viktoria Azarenka arbeitet jetzt wieder mit Wim Fissett zusammen und so ein bisschen pfiffen es die Spatzen von den Dächern, nachdem sich Angelique Kerber von Wim Fissett getrennt hatte, dass das vielleicht wieder passieren könnte, dass Wim Fissett mit Viktoria Azarenka zusammenarbeitet, deren Erfolge ja so ein bisschen in den letzten Monaten ausblieben, nachdem sie wieder dann auf die Tour quasi zurückgekehrt ist nach dem Sorgerechtsstreit um ihren Sohn.
Ja, und also man muss natürlich auch sagen, die beiden haben in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet. Genau. Es gab eine sehr erfolgreiche Phase. Das war die, als Angelique Kerber damals die Australian Open 2016 gewann und trotzdem im ersten Jahresdrittel oder Jahresviertel Azarenka wahrscheinlich die beste Spielerin war. Und daher ist Kerber umso höher anzurechnen war, dass sie damals im Viertelfinale gegen Azarenka gewonnen hat. Und davon ab war Azarenka auf dem Hardcourt damals spektakulär gut. Eben auch, weil sie sehr intensiv zusammengearbeitet hat mit Wim Fissett. Und wenn man sich ihr Spiel im Moment anschaut und wenn man schaut, was Wim Fissett mitbringt und wenn man eben auch sieht, wie ehrgeizig Azarenka noch ist und welche finanziellen Mittel sie sicherlich auch hat, um Wim Fissett und das Team mit zu beschäftigen. Das war ja so ein bisschen, was rauszuhören war, damals bei Konter, jetzt auch bei Kerber, dass es da vielleicht unterschiedliche Vorstellungen gab, wie viel oder wie das Ganze gehandelt wird. Azarenka, denke ich, sollte in der Lage sein, sich Wim Fissett absolut zu leisten und will ihn sich wahrscheinlich auch leisten. Und es ist klar eben zu sehen, denke ich, was dort passieren könnte. Azarenka hat immer noch diese Intensität. Sie hat immer noch eine spektakuläre Rückhand. Die Vorhand hat früher häufig gewackelt, ist dann aber zwischendrin sehr stabil geworden, als sie auch die großen Titel gewann. Sie hat einen Aufschlag, der definitiv mein verbesserungswürdig ist. Sie ist nicht mehr die beste Return-Spielerin der Welt, die sie zwischendrin war, aber auch dort kann sie noch einen Schritt nach oben machen. Sie wirkte jetzt wieder sehr fit, aber trotzdem nicht so auf ihrem athletischen Höhepunkt, wie sie es zwischendrin war. Also es gibt zusammengefasst Bausteine, die passen, aber alle, die noch so ein bisschen geschliffen werden müssen. Und ich glaube, da wird ihr Fissett wahrscheinlich sehr helfen können, das durchzusortieren und einfach zu sagen, okay, das ist eine Idee, wie wir zum Beispiel jetzt nochmal versuchen in 2019, gerade die Hardcore-Saison am Anfang der Saison und dann im Sommer nochmal richtig anzugehen. Denn das ist, wo Azarenka, wenn sie einen großen Titel holt, ihn wahrscheinlich holen wird. Entweder in Australien oder in den USA oder eins der Masters-Turniere in den USA, entweder im Frühling oder im Sommer. Und da, denke ich, wird vor allem beim Aufschlag angesetzt werden. Sie werden schauen, dass sie total fit ist, dass sie beim Return zumindest wieder auf Top-5-Niveau oder so kommt und dann einfach über Intensität, über Kampf, über ein sehr strukturiertes Spiel wieder oben angreift. Und unmöglich denke ich nicht, dass sie da nochmal mit reinrutschen könnte in die absolute Weltspitze. Ich sehe sie nicht mehr als Dominatorin, wie sie es zwischendurch war. Aber ich glaube, dass da noch einiges möglich ist, gerade dann auch in so einem unter Umständen Einjahres- oder Zweijahresprojekt mit Wim Fissett.
Ich glaube ja, dass sie nächstes Jahr wieder um die ganz großen Titel mitspielen wird, weil wenn Wim Fissett eines in den letzten Jahren gezeigt hat, dann, dass er erstens jede Spielerin besser macht und zweitens die Spielerinnen jeweils die richtig großen Erfolge dann gefeiert haben.
Ja, es sind nicht unmöglich. Das Ding ist natürlich nur, sind dort eben 20 Spielerinnen, die großen Titel gewinnen können. Und es kann der Azarenka passieren, dass sie in Australien, in den USA in der dritten Runde einmal auf Osaka und auf einmal auf Sabalenka trifft. Und dann war es halt Pech gehabt und sie hat nichts gewonnen. Und das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Sie ist nicht in der Weltrangliste auf Platz 4, wo wir wissen, okay, sie ist geschützt gegen bestimmte Namen bis spät in die Turniere rein. Natürlich, eine Angelique Kerber hat das auch geschafft, hat sich eben auch in eine Position reinmanövriert, wo sie dann um die großen Titel sehr schnell wieder mitspielen konnte. Nur gehört halt so ein klein bisschen Glück dazu. Und das müssen wir schauen, ob Azarenka das am Ende hat.
Wir werden es sehen. Wir haben allerdings auch noch eine andere Meldung. Darren Cahill und Simona Halep haben sich getrennt. Darren Cahill und Simona Halep haben große Erfolge zusammen gefeiert. Simona Halep hat ihren ersten Grand-Slam-Titel geholt. Sie hat dann die Nummer 1 der Weltrangliste, hat sie auch in ihrer Zusammenarbeit mit Darren Cahill geholt. Also die Erfolge sind sehr, sehr groß gewesen. Und trotzdem hat Darren Cahill jetzt gesagt, nein, ich werde nicht mehr weiter mit Simona Halep zusammenarbeiten. Aber es hat keine Gründe des Auseinanderlebens, sondern laut Darren Cahill rein private Gründe.
Genau, seine Kinder sind in dem Alter, wo sie sich gerade im Highschool-Abschluss befinden oder kurz vor dem College sind. Und er hat das dann so begründet, dass er in dem Jahr gerne dabei sein würde. Er wird seinen Job behalten als Kommentator und Experte für amerikanische wie auch australische Sender während der 4 Grand-Slam-Turniere, aber darüber hinaus eben keinen Coaching-Job annehmen. Denke auch, dass er genau wie Halep aus der Geschichte guten Gewissens rausgehen können. Hätte Halep in diesem Jahr nicht die French Open gewonnen und wäre wieder die Nummer 1 gewesen zum Jahresabschluss, dann denke ich, hätten beide das mit Bauchschmerzen beendet. Aber so ist die Mission erfüllt worden. Und es war ja wirklich eine richtig gehende Mission. Und zwar war ein Hinarbeiten, ein gemeinsames Hinarbeiten auf das Ziel. Und es war ja zwischendrin durchaus auch ein bisschen dramatisch. Es gab eine kurze Trennung zwischen den beiden. Und trotzdem waren sie immer so ein bisschen das absolute Musterpaar, wie sowas aussehen kann. Und haben das ja eigentlich auch nach außen sehr positiv kommuniziert, wie die Zusammenarbeit aussah. Und ich denke, natürlich, er wäre gern dabei gewesen, wenn Halep versucht, im nächsten Jahr noch einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen oder die French Open zu verteidigen oder wieder die beste Spielerin der Welt zu sein. Aber ich glaube, es gab in dem Sinne nichts zu erreichen. Für Halep war erfüllt, was zu erfüllen war. Und da ist es, glaube ich, okay, wenn sie dann A, auch nochmal einen anderen Einfluss bekommt und B, eher nochmal einen Schritt zurücknimmt und dann guckt, was sich für ihn auftut in einem Jahr. Es dürfte sehr viele Möglichkeiten für ihn geben, auf Damen- wie auf Herrenseite da nochmal ins Coaching einzusteigen, wenn es will.
Ja, also ich glaube nicht, dass seine Coaching-Karriere komplett beendet ist, aber ich glaube, also mit Simona Halep ist es ja auf jeden Fall vorbei, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir Darren Cahill in ein, zwei Jahren wiedersehen, weil er gehört zu den besten Coaches dann auch der Welt, muss man dann ja auch sagen.
Ja, das fast Amüsante ist natürlich, er hat früher ja lange mit Andre Agassi auch zusammengearbeitet und Agassi, der eigentlich lange nichts machen wollte, drängt so ein bisschen zurück ins Tennis, war der Djokovic-Trainer zwischendrin, jetzt ist er der, glaube ich, Consultant im Moment von Grigor Dimitrov, mal schauen, wie das im nächsten Jahr aussieht. Vielleicht kriegen wir die beiden ja sogar irgendwann mal als Dream Team. Und sollte er seinen Ring oder seinen Hut nächstes Jahr in den Ring werfen, unter Umständen sogar mit Agassi zusammen, dann denke ich, werden ganz viele Spieler und Spielerinnen bereit sein, die Schecks zu zücken und zu sagen, bitte komm rüber, helf mir, da habe ich große Lust drauf.
Ja, das werden wir dann sehen. Wir beenden allerdings hier das erste Daily quasi aus London mit einer Nachricht, mit einem angekündigten Karriererücktritt. Lucy Chafarjova wird nächstes Jahr nach den Australian Open, wo sie im Einzel und im Doppel nochmal antreten wird, ihre Karriere beenden. Sie hat das mit gesundheitlichen Problemen begründet und sie ist nach ihren Verletzungen 2015, 2016 nicht mehr quasi auf die Beine gekommen. 2014, 2015 waren so ihre besten Jahre im Einzel. Halbfinale in Wimbledon 2014, Finale bei den French Open im 2015, Achtelfinale dann nochmal in Wimbledon. Insgesamt waren das hervorragende Jahre. 2015 hatte sie auch 2 Grand Slams im Doppel gewonnen. Sie hat dann noch 3 folgen lassen und hat insgesamt 5 Grand Slam Titel im Doppel geholt. Wie gesagt, im Einzel war sie im Finale bei den French Open. Sie ist 2015, hat sich verletzt, konnte dann bei den Australian Open nicht antreten und danach ist sie quasi nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen. Sie war immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.
Ja, und in einer gewissen Weise ist sie ja so ein bisschen ein Podcast-Maskottchen für uns gewesen, ja. Weil du irgendwann rausbekommen hast, wie sie ausgesprochen wird und ich es bis zum Ende nicht ganz raus habe und sie jetzt noch einmal Safarova nennen werde, auch wenn sie Chafarjova heißt. Und sie ist ja generell eine Spielerin gewesen, die einfach sehr beliebt war. Auch sehr umgänglich ist. Die erste Erinnerung, die ich an sie habe, ich weiß ja nicht mehr, welches Jahr es war, wahrscheinlich 2005, 2006, wo ich sie damals noch bei dem alten Turnier in Berlin sah, auf einem der Nebenplätze. Und das Erstaunliche war damals, sie war noch richtig jung, aber ihre ganze Familie aus Tschechien war angereist und waren neben mir die einzigen Leute auf der Tribüne. Und Opa war der Stolzeste, den habe ich dann noch angesprochen, weil er einfach sehr süß war und sich sehr, sehr, sehr für seine Enkeltochter gefreut hat und sehr begeistert war. Und dann hat sie nachher eben wirklich geschafft, sehr weit nach oben. Und wenn man sich ihr Spiel angeschaut hat, dann war sie natürlich eigentlich so ein bisschen eine Spielerin, von der man noch mehr hätte erwarten können, weil es so spektakulär ist. Diese Linkshänder-Vorhand, der gute Aufschlag. Sie hat nicht die endgültige Explosivität von jemand wie Kvitova gehabt, aber es war ästhetisch halt sehr, sehr gut anzuschauen, was sie dort gespielt hat und war dann eben wirklich immer so ein bisschen eine sehr beliebte Spielerin. Das dann ja auch gerade in diesem Doppelteam mit Matic Sands zusammen. Das war ja auch durchaus klug vermarktet von allen Beteiligten, wie sie das gemacht haben. Und mit ihr dann jetzt auch nochmal so ein bisschen den Abschied in Australien zu feiern, denke, das passt sehr gut. Und sie hat wahrscheinlich nicht das absolute Maximum aus der Karriere rausgeholt, einfach weil sie sich in der Phase, wo es am besten lief, dann nicht verletzt hat, A, und B, krank geworden ist. Aber ich denke, sie kann mit sehr gutem Gefühl und Gewissen abtreten aus dieser Karriere.
Tim Busey hieß es immer mit Bethany Mattek-Sands und Lucy Chafage war. Und das hast du sehr schön gesagt mit dem Podcast-Maskottchen wegen des Namens. 2014 beim Fed Cup-Finale in Prag habe ich den Stadionsprecher, den Hallensprecher zum ersten Mal sagen hören, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Und seitdem war es mir sehr wichtig, diesen Namen richtig auszusprechen.
Ja, dazu kann man ja auch mal, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber kann man sagen, das ist, wo wir beide uns das allererst mal gesehen haben.
Ja, genau.
Diese Sendung vorher schon ein paar Mal gemacht, aber dort haben wir uns das allererste Mal gesehen. Ist jetzt auch ziemlich genau dementsprechend 4 Jahre her. Viel passiert in den letzten 4 Jahren. Unter anderem sehr viele Sendungen von uns.
Über 500 Sendungen sind es bereits gewesen, die wir bei Mid Chip and Charges aufgenommen haben. In der nächsten Woche kommen noch ein paar dazu, weil wir hier jetzt ein Daily aus London aufnehmen werden, jeden Tag. Ich bin in London, ich bin noch bis zum Finale dann auch da und wir werden euch jeden Tag dann mit den Stimmen aus den PKs dann darüber informieren bzw. auf dem Laufenden halten. Wir können auch auf Twitter dann für euch verfügbar sein, das werden wir in den nächsten Tagen dann auch wieder offensiver machen. Twitter @chipandcharge. Oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Und wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über gute Bewertungen auf iTunes. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert.
Auf meinsportpodcast.de.